Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Mein Name ist Tom Rottenberg und das ist Freitag in der Arena, der Zukunfts-, Öko- und Nachhaltigkeitstalk der Ökostrom AG. Ich bin hier nur der Navigator, vielleicht der Pilot in der heutigen Sendung, aber die Gastgeberin, die sitzt neben mir, ist Gitsch Eichberger, Vorständin bei der Ökostrom AG.
Auch von mir ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns wohl alle betrifft, nämlich das Reisen. Und wir sprechen mit einer Frau, die sich mit diesem Thema schon lange auseinandersetzt, und zwar als Journalistin, als meistens Reisejournalistin. Und sie hat auch ein Buch dazu geschrieben. Maria Capella ist bei uns. Und sie wurde so ein bisschen, ihre Geschichte ist die von Saulus zu Paulus. Das gibt es leider nicht gegendert. Deshalb sage ich es in der männlichen Version. Das heißt, von einer nur Reise hin zu einer nachhaltigen Reisejournalistin. Und was das bedeutet und was wir uns mitnehmen können, darauf bin ich gespannt. Herzlich willkommen, liebe Maria.
Danke für die Einladung. Mein Name ist Maria Capella. Ich bin freie Reisejournalistin und Autorin auch des Buches Lovely Planet. Und ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema, wie wir künftig verträglicher reisen können.
Ja, liebe Maria, schön, dass du hier den Weg zu uns in die Arena gefunden hast. Wetterbedingt sind wir heute ausnahmsweise mal nicht draußen auf der großen Bühne Open Air, sondern hier drinnen in der schwarzen Bühnenkiste auf der Bühne. Die erste Frage gleich einmal an dich. Dürfen wir in einer woken Gesellschaft überhaupt noch reisen? Dürfen wir in ein Flugzeug steigen oder muss ich mir da einen so schwarzen Sack über den Kopf ziehen, wie die Arena hier ist, wenn ich zugebe, ja, ich bin heuer schon geflogen?
Also ich glaube, die Frage ist ungefähr so wie, wenn wir vor einem Supermarkt stehen oder vor einem Supermarktregal mit irgendwie tausend verschiedenen Cornflakes und Müsli angeboten und alles synthetisch irgendwie produziert und eigentlich keine Nahrungsmittel wäre, sagen wir, dann dürfen wir noch was essen? Also die Frage finde ich ähnlich, weil Reisen ist ja auch Konsum und ich sage immer, wir gehen in einen Supermarkt und konsumieren was, wenn wir Reisen konsumieren. Natürlich dürfen wir noch was essen, wir dürfen auch noch reisen, aber wir sollten es halt so machen, dass es für uns und für die bereiste Welt und für die Menschen verträglicher ist wie jetzt. Und wenn man jetzt rein rechnerisch vorgeht und rein ökologisch, müsste man eigentlich die Frage mit Nein beantworten. Weil einfach, wenn man sagt, jedem Menschen steht ein gewisses Budget an CO2-Emissionen zur Verfügung, das wir ja sowieso überschreiten in unseren Breitengraden, dann macht halt ein Fernflug schon so viel aus, dass ich halt einmal im Leben einen machen dürfte und dann aber nie wieder einen. Also rein rechnerisch geht sich das nicht aus, aber es gibt ja auch noch andere Faktoren, soziale und die Wirtschaft und so weiter. Deswegen, ich würde sagen, ja, aber viel reduzierter, viel weniger, wir sollten auch das viel mehr schätzen und viel, ja, maßvoller.
Maßvoll, schätzen, achtsamer. Gitsch, reist du maßvoll und achtsam und rücksichtsvoll, so wie ich es jetzt aus dem, was die Maria gesagt hat, schon mal raushöre?
Also ich habe wirklich überlegt im Vorfeld zur heutigen Folge, wie ehrlich ich hier jetzt eigentlich sein möchte, muss ich zugeben, oder merkt man schon, was das eigentlich für eine Schere im Kopf ist, das Thema Reisen, weil eigentlich weiß man ja, Fliegen ist nicht gut. Es ist auch, glaube ich, vielleicht kannst du noch mehr dazu erzählen, Tatsache, dass man im Urlaub mehr an überhaupt mehr braucht, dass man mehr wegwirft, dass man auch mehr Abfall produziert. Das sind alles negative Einflüsse und trotzdem ist etwas, was ich mir in meinem Leben auch nicht nehmen lassen will. Was ich aber spüre, ist, dass ich wesentlich sorgsamer mit dem Thema umgehe und es schon für mich vor Jahren schon beschlossen habe, zum Beispiel in Europa nicht zu fliegen, was dazu führt, dass ich alle Nachtzugverbindungen kenne, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich will jetzt kein ÖBB-Bashing beginnen, aber mit vielen Nachteilen, aber auch vielen Vorteilen. Aber das heißt für mich auch, dass ich wahrscheinlich nie mehr nach Spanien kommen werde, weil das ist mir einfach zu weit, dorthin zu fahren. Ist es das? Wie bringen wir, das würde mich interessieren von dir, Maria, wie, du kennst es sicher, diese Schere im Kopf. Du hast ja, glaube ich, auch mit Psychologen zu dem Thema gesprochen. Kannst du mir helfen? dass ich das auflöse.
Ja, wir suchen Hilfe.
Also lies mein Buch, weil ich habe mir ja genau diese Fragen gestellt. Deswegen kam es ja dann schon auch zu dem Buch. Und ich habe mit sehr vielen Experten geredet, die nicht Touristiker sind oder aus dem Tourismus, weil da wusste ich, ich kriege immer dieselben Antworten, sondern ich wollte mit Menschen reden, die ja reisende Leute nicht nur als Touristen sehen, sondern auch eben als Menschen und das große Ganze ein bisschen. Deswegen dieser breite Zugang. Wo soll ich jetzt anfangen? Ich wollte vorher was sagen, das wollte ich.
Mit der Ehrlichkeit vielleicht. Ich fand die Ehrlichkeit so, ja, dass, man, also dass das, man sich überlegt, genau. Darf man in einem Gespräch mit jemandem, der über achtsames Reisen schreibt, bloggt, kommuniziert, ja. Zugeben, dass man eigentlich schon gern noch reist. Also wie, ja. Dieses schlechte Gewissen ist vielleicht auch ein Knackpunkt.
Also natürlich, ich bin ja nicht so geboren als nachhaltige Reisende. Ich reise mittlerweile extrem wenig und also selten und dafür eben auch länger und probiere ohne Flug auszukommen. Aber ich habe auch einen Prozess durchlaufen und am Anfang des Prozesses stand ja auch das Bewusstsein, dass ich mir dachte, was machen wir da eigentlich? Was bringt das eigentlich anderen Ländern, wenn ich da hinreise, anderen Menschen? Und was bringt es mir im Verhältnis? Und das heißt, ich glaube, der Austausch ist ganz wichtig, nicht ständig sich gegenseitig zu verurteilen. Und diese Schere im Kopf zu haben, das einfach mal anzuerkennen. Ja, das ist so, das ist ein Problem. Aber das ist ja nicht nur beim Reisen so. Das ist ja bei jeglichem Konsum, das ist bei der Bekleidung so, das ist beim Strom und Gas so. Wir sagen ja auch nicht, ja, dürfen wir jetzt zum Beispiel auch nicht mehr heizen. Ja, aber wenn möglich mit erneuerbaren Energie und halt vielleicht nicht 22 Grad, sondern 18 oder so. Also diese Bewusstwerdung, okay, da ist etwas, das ist mir sehr wichtig. Und Reisen ist ja auch ein extrem elitäres Thema, allein, dass wir drüber reden können. Wenn ich das überhaupt weitermachen möchte, wie könnte es denn dann gehen?
Fangen wir bei dir an. Du warst eine Reisejournalistin, das habe ich einige Zeit lang auch betrieben. Da steigt man dann quasi wöchentlich einmal ins Flugzeug, ist dann 1,5 Tage irgendwo und fliegt wieder zurück und schreibt dann, so dass möglichst viele Menschen auch Lust bekommen, auch dorthin zu reisen, auf Deutsch meistens zu fliegen. Und irgendwann, Gitsch hat es gesagt, wurdest du von der Saulin zur Paulin? Oder wie war dieser Prozess?
Ja. Also bei mir war es nicht ganz so krass. Ich habe ja immer auch nicht nur Reisejournalismus betrieben und bin privat immer schon langsam gereist, aber teilweise natürlich auch geflogen nach Asien oder so und mit dem Rucksack unterwegs gewesen und so. Es war einfach eben ein Prozess. Und ich finde gerade, wenn man im Journalismus tätig ist, das habe ich auch erst irgendwie recht spät gemerkt, hat man eigentlich eine Riesenverantwortung auch im Reisejournalismus. Weil im Reisejournalismus ist es meistens so, dass die Standards, die man in den sonstigen Ressorts hat, irgendwie alle nicht gelten. Hauptsache man preist Flugreisen an und die Anzeige, die passender ist, daneben zu dem Land. Das heißt, ich finde, im Reisejournalismus selbst sollten wir die Dinge viel mehr thematisieren. Und vielleicht nicht nur die ganze Zeit über Flugreisen schreiben, weil das, was der Journalismus macht oder auch die Werbung macht und so weiter, wird halt dann irgendwie die Norm und wird nachgelebt. Und okay, die Werbung hat da vielleicht weniger Verantwortung, obwohl ich finde auch, aber der Journalismus hat sie einfach nur einmal.
Das heißt, du generierst Träume, du schaffst ja. Wunschbilder und irgendwann hast du gemerkt, okay, dieses Wunschbild ist eigentlich mit deinem eigenen Wunschbild einer Welt, die lebenswert ist, nicht mehr kongruent, passt nicht mehr zusammen oder wie ist das abgelaufen?
Ja, dieses Wunschbild oder diese Wunschbilder, die man generiert, auch als Reisejournalistin oder Reisejournalist, haben ja auch nichts mit der Realität zu tun, weil meistens läuft es ja so ab, wie du gesagt hast, ich fliege wohin, bin 3 Tage vor Ort, lass mir das auch meistens von einem Tourismusverband zahlen, ich kriege das vorgesetzt, was die herzeigen wollen. Also eigentlich hat das fast überhaupt nichts mehr mit der Realität des Landes zu tun und die serviere ich dann halt meinem Publikum.
Aber das ist dann auch die Realität des Reisens für viele Menschen, weil die fliegen irgendwo hin, machen genau diesen Trip, den sie egal wo jetzt aufgeschnappt haben, im Lonely Planet und nicht im Lovely Planet. Und wenn im Lonely Planet steht, da vorne geht's links zu einem coolen Lokal, dann marschieren da 10.000 Leute hin. Wie authentisch ist denn diese Form des Reisens dann überhaupt noch?
Mit dem Begriff authentisch generell schwer. Ich weiß nicht, was überhaupt authentisch sein soll. Also, weil wenn man jetzt sagt, es ist nicht authentisch, in Massen sich zu bewegen, es ist genauso wenig authentisch, eine extrem teure Reise zu machen bei einem dieser Luxusveranstalter auf die Galapagos-Inseln zum Beispiel und dort mir irgendwie ausgewählt die Naturjuwelen anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das auch authentisch ist. Also mit dem Begriff an sich tue ich mir schon schwer. Und ich finde es auch wichtig, wenn wir beim Reisen sind und viele Menschen unterscheiden ja zwischen Reisende und Urlauber und ich habe mich früher auch zu den Reisenden gezählt, die ja so offen und neugierig sind und die Urlauber liegen ja eh nur am Strand. Ich finde, da müssen wir auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind alle im selben Boot, wir nutzen alle dieselben Infrastrukturen. Wir brauchen alle Erholung. Der eine hat vielleicht mehr Geld dafür, der andere weniger. Und oft wird so herabgesehen von diesen Kultur- oder Expeditionsreisenden oder auch von den Backpackern auf das gemeine Volk, das nur einmal im Jahr wohin fliegt. Aber die brauchen vermutlich viel weniger Ressourcen beim Reisen, zum Beispiel.
Na, Touristen sind ja grundsätzlich immer nur die anderen. Genau. Ne? Das ist, man selbst ist ja der Forscher oder die Forscherin. Wie geht's denn dir damit? Mit diesem, ich sage mal, da bin ich ganz bei diesem etwas arroganten Zugang. Irgendwie, ich sitze zwar im Charterflieger, der irgendwie Richtung Bali fliegt, aber dann mache ich meine ganz individuelle Tour, weil die anderen liegen am Strand.
Ja, absolut. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Und das ist das Thema, ich finde, was, weil du zuerst sagst, das ist mit allem so. Ich finde, das ist schon was, was mich beschäftigt. Weil Reisen hat natürlich, ist natürlich schon noch einmal eine Zuspitzung von unserem Konsumverhalten. Weil essen muss ich. Ich muss aber nicht unbedingt um die halbe Welt fliegen und schon gar nicht zweimal im Jahr. Und vor allem sieht man das gut an dem, wie viel Prozent der Bevölkerung ja eigentlich nur fliegen. Also, oder solche Reisen überhaupt machen können. Und da ist es schon so, selbst wenn wir jetzt sagen, diejenigen, die zu diesem Prozentsatz gehören, da zähle ich mich dazu, selbst wenn wir jetzt entscheiden, wir reisen weniger und fliegen weniger, also ich glaube, dass das schon viele sich jetzt auch Gedanken machen, aber allein wenn 1% der Weltbevölkerung mehr in die Lage kommt zu reisen, dann ist es ja trotzdem noch mehr Zunahme in Summe des Tourismus. Das heißt, was mich echt interessieren würde, ist, wie du die Zukunft des Reisens eigentlich siehst auf der globalen Ebene. Weil irgendwie, wenn man nach Hallstatt geht, mehr geht nimmer.
Ja. Eben genau das ist das Problem, dass wir uns klar machen, wir glauben ja, es ist normal zu reisen, das ist aber wirklich nur eine sehr, also und zu fliegen auch, ein sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung. Eben wie du gesagt hast, 5-10% der Menschen in der Welt fliegen regelmäßig, der Rest 80-90 tut es nicht und kann es auch nicht. Und deswegen haben wir hier gerade auch die Verantwortung, weil wenn es alle tun würden oder wollen würden, was ja nachvollziehbar ist, dann gäbe es die Welt einfach nicht mehr, sondern würden die Flugemissionen könnten in ein paar Jahren dann irgendwie ein Viertel schon von allen Gesamtemissionen sein. Das heißt, ein sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung stößt ganz viele Emissionen aus. Und deswegen glaube ich, dass wir da grundsätzlich umdenken müssen und das Reisen sozusagen neu definieren müssen. Also, dass Reisen und Flug zum Beispiel zusammenhängt, das ist seit, keine Ahnung, sage jetzt irgendwas, seit den 1960ern so, oder dass Erholung und Fliegen zusammenhängen muss. Also ich glaube, das müssen wir auseinander dividieren im Kopf und einfach überlegen, wie bei allen anderen Dingen genauso, eben bei der Bekleidung, beim Essen, welche Ressourcen sind da? Sind ja auch keine Ressourcen, sondern es ist die Welt und wir bedienen uns daran. Und falls wir überhaupt noch dieses Luxusgutreisen haben möchten, wie könnte man das denn gestalten? Vielleicht, ich sage jetzt auch wieder irgendwas Spontanes. Vielleicht fliegt man alle 10 Jahre einmal wohin und unterstützt dann aber jährlich vor Ort ein Sozialprojekt von hier aus zum Beispiel. Vielleicht kann Reisen einen sozialen Aspekt kriegen, was auch immer. Oder man fliegt wohin und man fährt mit dem Zug und geht eine Woche Müll sammeln, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir müssen das Reisen neu definieren und das fällt uns so schwer, weil Dinge, die man nicht noch nie gesehen oder gemacht hat, kann man ja auch nicht denken.
Jetzt ist es aber so, dass Reisen, Urlaub machen, eben seit dem Ausbruch der Wohlstandszeit, sagen wir 50er, 60er Jahre, zu einem Must-Have gehört. Einfach zu einem der vielen Wunschbilder, das zweite Auto, das Haus, Einfamilienhaus am Stadtrand. Also ich bin jetzt auch ganz bewusst bei den heftig umstrittenen Themen der letzten Generation, quasi noch meiner Elterngeneration. In meiner Schulzeit, ich bin über 50 Jahre alt, war es üblich, dass man sich mit 18, 19 Jahren dann auf Interrail begibt. Und dann 5 Jahre später habe ich mich geärgert, weil alle auf eine Weltflugreise gegangen sind. Das war damals vollkommen normal. Jetzt sitzen wir da und deine Generation oder meine Kindergeneration sagt mir, wie konntet ihr? So wie Greta Thunberg auch sagte, how dare you? Das war halt damals vollkommen normal. Trotzdem muss ich mich dafür rechtfertigen. Muss ich mich dafür schämen, dass ich rund um die Welt geflogen bin, damals, als das noch normal war?
Also ich glaube, die Frage mit dem schlechten Gewissen und Schämen, die können wir einfach immer beiseite lassen, weil es Wichtigeres gibt zu besprechen. Also grundsätzlich ist es einfach so, das, was gerade rund um einen passiert, das tut man auch. Das ist einfach soziologisch so. Deswegen hast du damals das Interrail gemacht und ich, keine Ahnung, ich habe eine halbe Weltreise mit Mitte 20 gemacht und bin auch mit Ryanair geflogen, weil das war die Hochzeit damals von Ryanair. Das heißt, man macht einfach immer das, was, wo man reingeboren wird. Und wenn sich das ändern soll, glaube ich, müssen wir neue Strukturen schaffen, weil die nächste Generation benutzt halt dann diese neuen Strukturen. Also die Strukturen, die wir uns geschaffen haben, die basieren ja quasi auf billigem Öl. Das hat zu mir gerade ein Interviewpartner für ein anderes Thema gesagt, ein Umweltethiker. Und das billige Öl ist aber nicht mehr da. Die Strukturen sind geblieben und wir wollen sie weiter nutzen. Es geht aber nicht, wir müssen uns einfach was Neues einfallen lassen.
Aber was kann das Neue sein? Vor allem, dann sitzen du als Weltgereiste, ich als Weitgereister, du auch als sehr Weitgereiste da und sagen jungen Menschen, ja, we hate it all, aber wir müssen jetzt das alles neu machen. Mit welchem Recht?
Mit dem, dass wir in der Verantwortung sind, uns zu reflektieren und zu sagen, das haben wir gut gemacht und das haben wir schlecht gemacht. Und wenn ihr auch reisen wollt, dann sollten wir gemeinsam daran arbeiten, es anders zu machen. Wir nehmen ihnen ja nichts weg dadurch, wir geben ihnen was. Und ich glaube auch gerade, wenn man sich, also reisende Menschen definieren sich meistens als sehr neugierig und weltoffen und lernbereit und naturverbunden. Ja, dann nutzen wir diese Eigenschaften, um eine neue Art des Reisens zu kreieren.
Wie könnte die ausschauen?
Ja, so wie ich vorher zum Beispiel beschrieben habe. Oder so einfach, dass vielleicht es nicht mehr normal ist, eine Weltreise zu machen, sondern doch eben nur Interrail. Dass man sich fragt, ja, wie definiere ich eine Reise? Ab wie vielen Kilometern Entfernung sage ich Reise? Wenn ich einfach nur wandern gehe, von der Haustür weg zum Nachbarort, ist es dann eine Reise oder ist es uncool und einfach nur ein Spaziergang? Oder die Beispiele, die ich vorhin auch genannt habe, kann ich auch etwas dort lassen? Kann ich an einem Sozialprojekt teilnehmen? Kann ich vielleicht viel seltener reisen und dafür länger bleiben, was ja auch die neuen Arbeitsmodelle erlauben, die die neue Generation ja auch fordert? Also 4-Tage-Woche zum Beispiel oder Homeoffice. Ich würde einfach sagen, ja, der Kreativität freien Lauf lassen und es ausprobieren und darüber reden.
Aber ist das mehrheits- und auch marktfähig? Also wenn ich mir anschaue, der Großteil der Menschen hat 5 Wochen Urlaub im Jahr. Da sind wir in Österreich ja ohnehin schon sehr privilegiert. Ein Amerikaner, Amerikanerin mit 4-5 Tagen Urlaub oder ein Asiate, da bleibt ja doch gar nichts anderes übrig, als irgendwie Vollgas zu geben.
Ja, aber das Grundproblem ist, dass der Tourismus ist ja auch nur in ein System eingebunden. Und genau dieses System, das du beschreibst. Und der Grundfehler liegt ja in dem ganzen System. Wenn wir das System dahingehend ändern würden, da gibt es ja auch Modelle, Postwachstumsökonomie und so weiter, dass man die Grundbedürfnisse abdeckt und dafür arbeiten, arbeiten wir vielleicht auch mit weniger Stunden und wir haben mehr Zeit auch für Entschleunigung, für Zeit in der Natur sein und so weiter, dann hat man vielleicht auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, dass man ständig weg muss. Und wenn, dann kann man das auch auf eine nachhaltigere Weise tun. Also man kann jetzt nicht in dem System, in dem wir jetzt leben, einfach das Reisen total nachhaltig und super machen. Aber es bedarf ja, also die nachhaltigste oder die beste Möglichkeit, Reisen nachhaltig zu machen, wäre auch mit an der Klimawende zu arbeiten oder gegenüber Reichtum, weil die Reichen ja zum Beispiel am meisten Flugtransportenergie verbrauchen oder sich gegen soziale Ungleichheit zu engagieren. Also Reisen, Tourismus kann man ja jetzt auch nicht bashen, sondern das hängt ja da drinnen.
Ich komme trotzdem von dem Elitenthema jetzt nicht ganz weg. Du und ich, bei der Gitsch weiß ich jetzt nicht, wie sie es mit Arbeitszeiten machen könnten. Als Journalisten oder Journalistin, wir können es uns relativ gut einrichten. Du bist langsam nach Marokko gereist. Das lässt sich machen. Ja? Du sagst, man sollte wohin reisen, dann an einem Sozialprojekt arbeiten. Aber wenn ich jetzt diese 5 Wochen Urlaub habe, wenn ich Kinder habe, die nur an den Schulferien Zeit haben, dann bleibt mir auch budgetär kaum was anderes übrig, als irgendwie den Charterflieger nach Bodrum zu nehmen, damit ich am Strand liege, weil irgendwo muss ich mich regenerieren. Und ich habe nur diese 5 Tage, weil dann geht die Schule wieder los.
Ja, also ich will auf keinen Fall eben, dass es so eine elitäre Diskussion ist. Und ich fühle mich eigentlich selbst jetzt überhaupt nicht elitär, weil du kennst die Bedingungen von Journalisten. Also ich könnte es mir auch nicht leisten, ständig herumzufliegen. Und man hat ja auch sehr viele Nachteile, wenn man selbstständig ist. Und das ist halt einer der Vorteile, die man hat. So, und den haben aber auch viele Menschen mit.
Die Freiheit der Zeit, der Zeitwahl.
Ja, den haben viele nicht, genau. Ja. Also, aber man kann jetzt nicht sagen, man will von dem einen Leben oder Lebensstil nur die Vorteile und von dem anderen nur die Nachteile. Also es gibt halt immer Vor- und Nachteile.
Was schlägst du als Reiseverhalten oder Urlaubsverhalten jetzt der archetypischen Billa-Kassiererin vor?
Die Diskussion ist ja elitär und sie richtet sich vor allem an Menschen, Die richtet sich nicht vorrangig an die typische Kassiererin, weil die reist ja vermutlich sowieso sehr wenig und sehr reduziert, sondern sie richtet sich einfach an jene, die das im Übermaß tun. So würde ich es vielleicht ausdrücken. Also bei der ersten Diskussion von meinem Buch war eine alte Dame und die hat gesagt, jetzt möchte ich einmal im Jahr wohin, ich habe so hart gearbeitet, bin nie gereist und jetzt wollen sie mir das nehmen. Um das geht's nicht. Also ich glaube, die Diskussion führen wir auf dieser elitären Debatte und deswegen sollen auch die da sehr viel reisen und Emissionen brauchen, auch die sein, die als erstes angesprochen werden damit.
Wenn man jetzt dran denkt, wie mühsam oft Reisen sein kann, man kann es ja auch durchaus negativ framen. Also es gibt furchtbare Hotels und schrecklich, wenn man zum Teil sich durchliest, was da als Berichte drüber steht, von Ungeziefer keine Dusche, die funktioniert. Also es ist ja auch Reisen nicht immer so toll, wie wir es hier darstellen. Hat es nicht auch damit zu tun mit dem Framing, das wir dem Reisen in der Gesellschaft geben, dass wir es eben positionieren als etwas Elitäres? Und wenn ja, wie schaffen wir es? Wie können Journalisten da dem entgegenwirken?
Ich glaube, indem sie einfach mehrere Facetten aufzeigen eines Landes und indem sie auch dieses Thema sozial und ökologisch verträgliche Reisen ganz normal thematisieren, wie in jedem anderen Ressort ja auch die Dinge thematisiert werden. Und Reisejournalismus ist einfach, es läuft einfach so ab, man wird eingeladen und einem werden die schönsten Dinge gezeigt und das gibt man dann weiter. Also ich finde, es hat stark mit dem zu tun, wie wir das framen, ja, und auch wie wir das persönlich, also die meisten Menschen, die ich frage, warum reist du denn gern, da sagen viele, ja, es ist so schön, die Natur und ich brauche Erholung und es ist so wichtig für meine persönliche Entwicklung und die anderen Kulturen und es ist, ja, wir sehen nur die positiven Sachen. Wir sehen die anderen einfach nicht, weil dann müssten wir nachdenken, dann würden wir ins innere, also Ungleichgewicht kommen und das wäre dann wäre das Thema Urlaub und Reisen gar nicht mehr mit diesem schönen, super Gefühl verbunden. Das machen wir jetzt gerade auch zu diskutieren. Und da müssten wir einfach, wie bei allen anderen Konsumthemen auch, noch intensiver darüber diskutieren. Und ich glaube, das Reisen hat einen extrem hohen Stellenwert für viele Menschen persönlich und in der Gesellschaft, weil es extrem viel kompensieren muss. Und weil es der letzte Ort ist, wo wir einfach mal Freiheit spüren, Selbstwirksamkeit, diese ganzen Dinge, die uns im Alltag ja geraubt werden. Und wir berauben uns ja selber auch dessen durch ständig am Handy sein und so weiter.
Für mich persönlich ist das genau der Punkt, dass ich beim Reisen merke, ich komme quasi aus meiner normalen Komfortzone raus, aus meinem normalen Alltag raus. Und das ist für mich ein extrem wichtiger Aspekt. Ich bin letztes Jahr mit Freunden und Kind und Sack und Pack war in England und in Frankreich, jeweils mit dem Zug. Ich kann das wirklich empfehlen. Aber wenn man darüber einen Reisebericht schreiben würde, ich habe mir noch dazu Corona eingefangen, was auch nochmal super ist, wenn man darüber einen Reisebericht schreiben würde, dann würde der ganz anders ausschauen als das, was wir von Hochglanzmagazinen kennen. Und trotzdem behaupte ich, um bei dem indianischen Sprichwort zu bleiben, die Seele braucht einfach, ich glaube, die kann so schnell reisen wie am Rücken eines Pferdes, also schneller kann man nicht. Und ich finde, es hat was extrem Wahres, dass einfach dieses Reisen mit langsamerer Geschwindigkeit letztendlich uns als Menschen auch viel zuträglicher ist. Und das ist wirklich ein Appell auch in Richtung Journalistinnen, davon auch zu erzählen, weil auch diese fast negativen Erlebnisse sind ja oft die dann hängen bleiben und an die man aber gern zurückdenkt.
Du hast aber auch auf deinen Seiten einen sehr schönen Satz, wir tragen nicht nur Koffer, sondern wir tragen auch Verantwortung. Da gibt es das Spiel, ich packe meinen Koffer. Wie packe ich Verantwortung in meinen Reisekoffer?
Vielleicht etwas, das ich dazu im Buch auch mir selbst erfragt habe, indem ich, das klingt jetzt wieder super banal, aber indem ich mal meine Bedürfnisse kenne vor einer Reise, weil wenn ich gerade total gestresst bin und einfach nur Erholung möchte, muss ich dazu nach Bali oder wo auch immer hinfliegen, kann ich das nicht, keine Ahnung, in einem Wellnesshotel in Österreich machen. Also einfach mal die Bedürfnisse wahrnehmen und spüren, das tun wir ja, generell tun wir uns damit schwer, und die eigenen Werte kennen, weil eben wir handeln ja oft umweltfreundlich im Alltag, wir fahren mit dem Rad und gehen irgendwie zum Biomarkt, weil uns die Umwelt ja scheinbar wichtig ist, dann ja einfach bei der Reiseplanung überlegen, wie kann ich denn das da auch, wenn ich ein umweltfreundlicher Mensch bin, wie kann ich denn das da aufs Reisen übertragen? Also einfach kluge Reiseentscheidungen treffen, indem man auch die eigenen Bedürfnisse und Werte kennt. Und das gilt jetzt bitte wieder einfach nur für die Eliten, die ja ohnehin sich das auswählen können, wo sie hinfahren und wie oft sie wegfahren und so weiter.
Wir reden beim Reisen und dann wird mit einem Automatismus auf die Flugreisen hingehaut, der irgendwie eigentlich fast schon wieder spaßig sein könnte, weil dann sagst du, Wellnesshotels. Wenn ich mir anschaue, wie in einem Wellnesshotel mit Wasser, mit Energie, mit Lebensmitteln, allein was da an Handtüchern jeden Tag anfällt, umgegangen wird, denke ich mir, Naja, da könnte man jetzt aber auch sehr lange drüber diskutieren, was daran achtsam, okay, achtsam zu meinem Körper, aber achtsam, nachhaltig und umweltverträglich ist. Also ist es nicht sehr billig und einfach zu sagen, der Flug ist wummböse? Reden wir über das Skifahren zum Beispiel. Da sagt irgendwie dann auch irgendwie sogar ein Herr Hörl, der Obmann der Seilbahnwirtschaft, sagt, das Schlimme am Skifahren ist ja nicht das Skifahren, sondern die Reise zum Skiort. Da kommen ja auch viele mit dem Flugzeug oder auch mit dem Auto. Also ist das Flugzeug nicht irgendwie auch ein sehr billiger Gegner?
Ja, ich habe das jetzt mit dem Wellnesshotel gesagt, weil mir nichts anderes in der Schnelle eingefallen ist. Natürlich könnte man auch sagen Öko-Bio-Bauernhof oder so. Aber es gibt ja auch gerade in Österreich auch viele Hotels, die probieren, sehr nachhaltig zu sein und auch eigene Hackschnitzelheizung haben und was auch immer. Das gibt es, aber wie du richtig sagst, wenn ich dann dahin fliege, dann torpediert sich das wieder. Und das ist bei dem Beispiel, das ich vorher genannt habe, dasselbe. Der Flug nach Bali zum Beispiel stößt einfach so viele Emissionen aus, dass es halt im Vergleich dazu schon besser wäre, in Österreich zu bleiben und dann halt vielleicht sogar etwas was vor Ort nicht so nachhaltig ist zu machen. Also man muss ja das immer im Kontext sehen.
Es geht schon auch darum, dass man irgendwie generell hinterfragt, welche Sorte Urlaub mache ich dann, nicht nur das Transportmittel.
Genau, dass man einfach alles mit einbezieht. Das ist ja das klassische Beispiel, das ich auch im Buch gebracht habe und das ich auch selber von mir kenne. Ich war mal in Costa Rica und da fühlt sich alles so schön, so nachhaltig an, weil alles so grün ist. Aber dann kommt man drauf, ups, ich bin ja hingeflogen, so nachhaltig ist vielleicht meine Reise doch nicht. Also schon alles im Kontext beobachten. Und vielleicht noch ein Thema, also ein Stichwort zum Thema Fliegen. Es ist halt einfach so, dieses Flugbashing kommt ja nicht von irgendwo her, sondern wenn man jetzt eine Reise betrachtet, die eine Person macht, dann ist halt der allergrößte Teil die Mobilität, der Transport, also ich glaube bis zu 80%. Und deswegen immer, wenn ich schon schaue, dass ich nachhaltig anreise, dann kann ich vielleicht trotzdem mal in einem Wellnesshotel oder so schlafen. Also man muss das einfach immer im Verhältnis sehen. Drum auch immer dieses Deuten auf den Flug. Und die Kreuzfahrtschiffe, die sind ja auch natürlich Umweltschleudern, Dreckschleudern sozusagen. Aber es gibt viel weniger. Es gibt ein paar hundert auf der Welt und Flugzeuge gibt es zigtausende. Also da ist das Verhältnis einfach nicht so ausgewogen.
Es gibt ja also die Fraktion, die glaubt, wir ersetzen den Treibstoff irgendwann durch einen anderen und dann tun wir so weiter wie vorher. Und ich glaube, das ist gerade beim Thema Fliegen und Mobilität, muss uns einfach klar sein, das geht nicht. Wir können nicht einfach den Treibstoff austauschen. Das sagen alle, sowohl von der Verfügbarkeit her als auch von der Klimafreundlichkeit her, das wird so nicht möglich sein. Es wird wahrscheinlich immer noch geflogen werden 2050, aber wenn wir klimaneutral sein wollen als Welt, dann muss das sich deutlich reduzieren.
Aber es gibt doch diese wundervollen Kompensationszahlungen. Da werden dann, glaube ich, drei Bäume gepflanzt und ich kann trotzdem gemütlich zweimal rund um die Welt fliegen. Also ist das nicht irgendwie, kann ich nicht Gutes tun, um Böses auszugleichen?
Ja, also eben bei den Kompensationszahlungen geht es ja darum, ich fliege, dann zahle ich einen nicht so großen Beitrag und der soll entweder das CO2 wieder aus der Atmosphäre holen, durch eben Wälder, Baumpflanzung, oder soll es einfach verhindern, indem irgendeine Afrikanerin oder ein Afrikaner statt mit dem Holz- oder Kohleofen halt irgendeinen mit einem Solarofen heizt jetzt. Also, aber dazu muss man, also das Gute an den Kompensationen ist, dass es uns bewusst macht, dass Fliegen hier schädlich ist und die Luft dadurch verschmutzt wird und das nicht gut ist. Und das Schlechte, das überwiegt aber, finde ich eigentlich und meinen Recherchen zufolge, weil es ganz viele Probleme mit sich bringt. Erstens mal bleibt der Schaden vom Fliegen, der geht ja dadurch nicht weg. Zweitens ist es so, also gerade bei diesen Baumpflanzprojekten ist es so, dass die einfach in sich nicht stimmig sind und nicht funktionieren, auch die anderen Projekte. Also mir wurde gesagt, ein ganz großer Teil dieser Kompensationsprojekte, der bringt eigentlich überhaupt nichts, weil zum Beispiel werden die einzelnen Projekte sowieso durchgeführt worden und nicht extra als Kompensation. Oder es werden Bäume gepflanzt, die extrem schnell wachsen, extrem viel Wasser brauchen und danach aber auch nicht als Holz verbaut werden können, sondern einfach eh wieder nur verbrannt und so. Das hinkt einfach total.
Natürlich haben diese Kompensationszahlungen einen Effekt, und zwar für meine Seele. Es ist eine Form des Ablasshandels, wo es ja auch schon zu Zeiten von Martin Luther geheißen hat, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Was dann mit den Menschen passiert und dem Planeten, ist vielleicht gar nicht so wichtig.
Das ist ja das, warum es so wichtig ist, man kann sich ja heutzutage alles mit Geld kaufen und wer mehr Geld hat, verschmutzt die Umwelt noch viel mehr eben. Also die 10% der Reichsten eben brauchen eigentlich 75% der Flugtransportenergie. Das heißt, wir müssten in Zukunft eine Lösung finden, dass man nicht mit Geld alles kaufen kann, dass es da einen Stopp gibt. Und da gibt es ja auch Ideen wie zum Beispiel ein CO2-Budget oder Konto für jeden Erdbürger und jeder Erdbürgerin. Ist nur eine Idee, aber ich finde es wichtig, einfach mal Ideen, die auch vielleicht utopisch klingen, am Anfang einfach mal in den Raum zu werfen. Das Problem ist, wenn man das alles durch Preise regelt, dann das bringt nichts, weil viele Menschen haben sehr viel Geld und werden sich trotzdem alles kaufen können.
Aber ist das jetzt etwas, wo du auf die Eigenverantwortung des Erdenbürgers, der Erdenbürgerin setzt oder ein Regulativ, wo du eben so den Daumen von oben forderst?
Ich glaube, es geht nicht anders. Ich glaube, es braucht alles zusammen. Also es gibt ja immer diese Diskussion, die hattet ihr hier ja auch schon, habe ich gesehen. Soll jetzt der Einzelne was machen oder soll die Politik oder soll die Wirtschaft? Also und naja, ich meine, die Wirtschaft hat grundsätzlich mal andere Interessen, ganz grundsätzlich. Die Politik muss schauen, dass sie wieder gewählt wird und wird einfach nicht gewählt werden, wenn sie radikale Maßnahmen setzt. Und der Einzelne kann was tun, aber halt nicht alles. Darum glaube ich, es braucht ein Zusammenspiel. Und wenn auch Maßnahmen wie zum Beispiel ein CO2-Konto, natürlich muss das von oben kommen, das muss von der Politik kommen. Wenn das dann jemals umgesetzt werden soll, dann müssen die Menschen das ja mittragen. Das heißt, sie müssen verstehen, warum das gemacht wird. Also diese ganze Diskussion führen wir ja eigentlich nur, damit wir unseren Enkeln, und also Kindern, Enkeln und so weiter, eine möglichst intakte Nachwelt hinterlassen. Und solange wir das nicht kapieren, ja, also ich glaube, gerade da müssen wir ansetzen. Also es sind alle Teile wichtig.
Die böse Frage an dich, Gitsch. Deinen Kindern, irgendwann auch deinen Enkeln, eine möglichst intakte Welt hinterlassen. Ist das etwas, was du ausblendest, wenn du über eine Fernreise einmal im Jahr nachdenkst?
Es gibt ja letztendlich zwei Seiten, um meinen Gedankengang besser zu verstehen. Das eine ist, dass ich glaube, dass man Dinge, die man schützen soll, oder die man schützen will und lieben will, die muss man auch irgendwie kennen. Das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig, auch zu verstehen, was es eigentlich an Vielfalt auf der Welt gibt, an sozialer Vielfalt, an Menschen, an verschiedenen, aber auch an Natur. Ich habe selbst früher beim WWF gearbeitet und kenne sehr viel auch, wie Regenwald, wie Natur auch anders sein kann als bei uns. Und ich glaube, das ist schon auch eine Qualität, das zu kennen. Und das ist was ich meinem Kind, meiner Tochter mitgeben möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irre, eine Fernreise zu machen, um am Kind die Korallen noch zu zeigen, bevor sie dann durch den Klimawandel abgestorben sind. Und ich glaube, das ist letztendlich immer eine individuelle Entscheidung, die man treffen muss. Ich oute mich auch, dass ich diese Entscheidung nicht immer fürs Klima treffe. Und ich tue es dann aber wohl überlegt, weil ich einfach glaube, es gibt diese verschiedenen Seiten. Aber ich versuche halt in Summe schon auch in meinen Kopf und in mein Herz diese Schere zusammenzubringen. Und mache auf der anderen Seite auch sehr viele Dinge, die sich gut anfühlen, wie zum Beispiel Empfehlung, rund um Wien zu gehen, einfach zu Fuß. Und das ist auch Urlaub und das muss man, glaube ich, neu framen und das kann man auch erzählen. Und das ist heutzutage übrigens auch cool, wenn man sowas erzählt. Und das versuche ich halt immer mehr so in mein Leben mit reinzubringen. Und dadurch, glaube ich, sehe ich es wahrscheinlich in 10 Jahren völlig anders, als ich es heute sehe. Aber ich bin noch wahrscheinlich old-fashioned in meinem Gedankengut, deshalb Schere.
Reisefreiheit ist in jeder Demokratiebewegung, in jeder Menschenrechtsbewegung eine ganz, ganz zentrale Sache. Und jetzt kommen Menschen, die kritisch und klimabewusst denken, daher und sagen, naja, wir müssen schon darüber nachdenken, wie weltverträglich und nicht nur menschenverträglich ist, die Freiheit zu reisen. Wie gehst du damit um?
Erstens einmal, indem ich mir bewusst gemacht habe, dass sehr viele Menschen eben nicht reisen können aufgrund ihres Passes, also die allermeisten nämlich, und dann auch nur in sehr wenige Länder. Das heißt, diese Reisefreiheit, auf die wir immer pochen, die haben ja auch nur sehr wenige und wir gehören halt glücklicherweise dazu. Und es heißt ja schon, ja, das Reisen ist jetzt demokratisiert worden und jeder kann reisen, aber im Endeffekt stimmt es ja eigentlich auch nicht, weil es können ja nur die Eliten tun. Und wenn man dann wieder alles im Kontext sieht, dann muss man sagen, ja, grundsätzlich soll sich ja jeder Mensch frei bewegen können, aber man muss eben das Ökologische, das Soziale mitdenken. Man kann einfach nicht immer alles gesondert denken. So würde ich damit umgehen.
Also als demokratiepolitisches Problem siehst du das nicht, wenn man sagt, jeder bekommt nur sein Reisebudget, sein CO2-Budget.
Ich habe jetzt nicht zu allem eine finale Meinung, aber ich habe viel eingeholt. Aber wir brauchen ja auch in anderen Bereichen Regulatorien und hier brauchen wir das wahrscheinlich auch.
Ich möchte ein kleines Erlebnis, das ich vor vielen Jahren einmal mit Reinhold Messner gehabt habe, einfach mal in den Kopf werfen und schauen, was du dazu sagst. Ich saß mit Reinhold Messner da, habe ihn interviewt und er extemporiert, wie furchtbar das ist, dass so viele tausend Menschen auf die Berge raufrennen, dass der Mount Everest überlaufen wird. Und ich habe mir gedacht, komisch, wir sitzen da, weil wir ein Interview machen, weil in der Stadt, wo wir waren, hingen für 4 Veranstaltungen, wo Reinhold Messner darüber referiert, wie schön es in den Bergen ist, wie toll es ist, irgendwie alle 8000er zu machen, wie wahnsinnig schön es ist, in Patagonien irgendwie durch die Berglandschaften zu spazieren. Da rede vor tausenden Menschen und so wie du vorher Costa Rica erwähnt hast, da ist auch bei mir sofort ein kleines Sehnsuchtsbild aufgepoppt. Ich habe dem Messner das gesagt, Reinhold, du bist das Bild, du erzählst davon, du generierst die Träume, du bist die Sehnsucht, auf die Berge zu gehen. Darauf ist er richtig böse geworden.
Ja, also ich kann dann eher deinen Zugang verstehen. Es ist halt so, dass was er macht, das kann halt sowieso nicht jeder machen und drum, also ja, ohne Sauerstoff einen Berg klimmen so.
Aber du verstehst das Problem dabei, ja?
Das Problem, ja, ich sehe es auch so. Also ich finde, wir dürfen uns alle hinterfragen. Also ich habe auch einen Reisefotografen interviewt für meinen Blog unlängst und der hat die ganze Welt bereist, wirklich 40 Flüge im Jahr oder keine Ahnung. Und den habe ich auch ähnliche Dinge gefragt und es ist ja schon so, also der hat ein Buch veröffentlicht, um die Schönheit der Welt zu zeigen und auch wie schützenswert sie ist. Und gleichzeitig hat er sie natürlich extrem bereist. Also das kann man auf jeden Fall hinterfragen.
Andererseits ist genau dieses Aufrütteln, um zu zeigen, wie schön diese gefährdeten Paradiese sind, wie schön dieser Planet ist. Ist das nicht auch eine Aufgabe, die es rechtfertigen kann?
Das will ich jetzt nicht urteilen, aber das ist ja genauso, wie wenn wir sagen, ja, alle Diplomaten fliegen zu einem Klimagipfel, können die nicht das über Zoom machen. Ich glaube, wenn etwas Gutes dabei herauskommt, kann man es schon rechtfertigen. Wenn jemand für Ärzte ohne Grenzen sehr viel fliegt, kann man es irgendwie rechtfertigen. Also das geht jetzt nicht um Moral oder einzelne Urteile, sondern wir als Gesellschaft, wo wollen wir die wenige Flugenergie, die wir haben, hinstecken und wo nicht?
Dieses Framing als Konsumprodukt. Du hast ja gesagt, du siehst Reisen, ist ja eigentlich nichts anderes als ein Konsumieren. Und jetzt kann man beim Konsumieren natürlich Bewusstsein schaffen und sozusagen auch einfach das Ziel, mit dem Ziel, Menschen dazu zu bringen, auch was anderes zu wollen. Und das würde mich noch interessieren, wie wir das schaffen, dass wir was anderes wollen, weil das hilft mir vielleicht dabei, meine Schere loszuwerden, wenn ich eigentlich gar nicht mehr will, ja. Weil ich es gar nicht mehr als was jetzt sagen wir, die Journalisten berichten darüber in einer Form, die es gar nicht mehr attraktiv für mich macht.
Zum Beispiel, also wenn wir jetzt haben wir uns ja ein System geschaffen, wo quasi umweltfreundlich sein nicht die Norm ist und auch meistens teurer ist. Wenn wir uns ein System schaffen, das genau umgekehrt ist, wo umweltfreundlich sein ja leistbar ist und eigentlich auch die Norm. Also ich glaube, es geht immer darum, was ist die Norm, was ist mit Status verbunden, wenn es irgendwie, Thema Flugscham, wenn es irgendwie uncool wird, nach Bali zu fliegen und da irgendwelche Yoga-Übungen nachzuturnen und wenn es irgendwie viel lässiger wird, ja, vielleicht das in Österreich in einem Kloster oder einfach daheim zu machen, dann macht man es vielleicht auch automatisch nicht mehr, weil man sieht es ja überhaupt nicht mehr überall.
Meine letzte Frage an dich, bevor wir dann zur allerletzten kommen. Siehst du dich als Ruferin in der Wüste mit diesem Plädoyer für achtsames Reisen oder springst du da auf eine Bewegung auf, die es schon gibt?
Also ich sehe mich als gar nichts. Ich sehe mich als jemanden, der sich für dieses Thema interessiert hat und gemerkt hat, wir müssen drüber reden. Und ich sehe auch nicht wirklich so eine ganz große Bewegung dahinter. Wenn man in eine Reisebuchhandlung geht, dann sieht man eigentlich kein einziges Buch, das sich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzt. Das sind immer nur diese Sehnsuchtsschürer.
Oh ja, eins, Lovely Planet.
Ja, aber das ist so... Ich definiere mich nicht gern als was, aber ich sehe mich als die sagt, wir müssen drüber reden. Und ich zähle mich ja genauso zu dieser reisenden Weltgesellschaft.
Das heißt, du reist trotzdem noch gerne?
Natürlich reise ich gern. Die ganzen Vorzüge, über die brauchen wir eh nicht reden, weil die werden eh tausendmal überall beschrieben. Aber eben die andere Seite, die hat mich interessiert, weil von der hört man selten was.
Meine allerletzte Frage an die Gäste in diesem Talk ist immer die, was jeder, was jede als individuelle kleine Maßnahme setzen kann, die in Summe dann doch einen Impact hat zum Thema Klimaschutz. Das muss jetzt gar nichts mit Reisen zu tun haben. Wir nennen das Tipp am Freitag und ich würde dich, liebe Maria, jetzt gerne um deinen Tipp am Freitag.
Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
Ja, ich würde doch was zum Thema Reisen sagen. Und zwar alle, die jetzt irgendwie auch verträglicher oder generell verträglich reisen möchten, aber irgendwie nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder sich auch nicht alleine trauen. Da gibt es ein super tolles Reisebüro, das heißt Weltanschauen in Oberösterreich. Der Christoph Mühleder bietet zu 90% Reisen an, die nur mit dem Zug gemacht werden, von Schneeschuhwandern in Rumänien bis zu Reisen nach Lappland oder Wanderreisen. Und das würde ich empfehlen, einfach da mal reinzuschauen.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Es geht also nicht um Verzicht, sondern um Umdenken. Aber die allerletzte Frage geht immer an die Gastgeberin dieses Talks. Gitsch, was nimmst denn du aus dem Gespräch mit der Maria Capella heute mit?
Du hast für mich, Maria, vor allem noch ein Stück weiter dekonstruiert, was Reisen für mich ist. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ich glaube auch, wenn man es schafft, wenn es uns gelingen soll, dass wir Reisen anders sehen, dann dürfen wir nicht das Gefühl haben, immer wir verzichten auf was und machen das, weil wir es gescheit finden oder weil es eben klimaschädlich ist, sondern wir müssen verstehen, dass eigentlich unser Bedürfnis dahinter ein anderes ist. Und wenn unser Bedürfnis das der Entspannung ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, ist wirklich die beste Lösung, dass wir einen Flug durch über die halbe Welt machen, der ja auch Stress ist, und um dann in einem Hotel irgendwo Zeit zu verbringen, wo es vielleicht wahnsinnig heiß ist. Und vielleicht gibt es auch noch eine Form der Entspannung, die uns besser zugutekommt. Und ich glaube, diese Dekonstruktion von vielen Seiten, die halte ich für extrem wichtig. Deshalb auch danke für dein Buch Lovely Planet. Und ich möchte als Letztes noch eine Buchempfehlung aus dem Mainstream drauflegen. Nämlich, ich habe zum Geburtstag bekommen, einen Lonely Planet, und zwar einen Europa mit dem Zug. Also es scheint schon im Mainstream langsam anzukommen, dass auch diese langsamere Form des Reisens auch was Schönes sein kann. Und das möchte ich mitnehmen und das nehme ich mir jedenfalls für meine nächste Reise vor. Danke dir.
Wenn ihr mehr wissen wollt über das achtsame Reisen, über die Verantwortung, die wir in der großen Hand tragen, wenn der Koffer in der kleinen Hand ist. Das Buch heißt Lovely Planet, ist von Maria Capella. Man findet sie auch auf ihrer eigenen Homepage. Die ist, glaube ich, mariacapella.at. oder ihr schaut euch und hört euch diesen Podcast noch 2, 3, 4 Mal an, dann bleibt sicherlich auch eine ganze Menge hängen. Oder, und das würde mich auch freuen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Freitag in der Arena. Danke, Servus und Baba.